Ja, es handelt sich hier um einen Familienroman, der einen Zeitraum von 1966 auf 67 beschreibt. Die Familie Oganski hatte in Ostpolen einen Bauernhof und wurde durch den Zweiten Weltkrieg vertrieben. In Schleswig-Holstein in der Nähe Hamburgs fanden sie eine neue Heimat. Der Klappentext sagt: Traumatisiert von Krieg und Verlust hat sich der alte Johann Oganski in Schweigen zurückgezogen. Ein Schweigen, das sich wie ein Fluch in die Leben seiner Frau und seiner erwachsenen Kinder erstreckt. Der Roman folgt über eine kurze Zeitspanne den Spuren dieser miteinander verflochtenen Leben, in denen Johannes Kinder um ihre Existenz, ihre Träume und ihre Integrität in der Gesellschaft der jungen Bundesrepublik kämpfen. Subtil und zugleich nüchtern zeichnet der Autor nach, wie die jungen Menschen sich langsam von der Vergangenheit emanzipieren und ihre Beziehungen zu heilen versuchen. Zuletzt endet auch das Schweigen der Federgeneration, wenn auch zu einem hohen Preis. So, nun wollte ich einen kleinen Ausschnitt aus dem dritten Kapitel vorlesen. Das ganze Kapitel ist zu lang, aber ich glaube, so als Arbeitsprobe würde das wohl genügen. Johann setzte sich wortlos an den Küchentisch, stopfte sich die Pfeife und warf dabei einen verstohlenen Blick auf seine Frau, die Kartoffeln schälte. Du musst dem Schlachter Bescheid geben, dass er nächste Woche vorbeikommt, sagte Gertrud, ohne von ihren Kartoffeln aufzusehen. Ihr Mann antwortete nicht. Nun sag doch endlich mal was. Du weißt genau, dass Lisas Mutter nicht genug Platz in der Wohnung hat, fuhr seine Frau fort und spürte die Kartoffeln an. Trotz ihrer Aufforderung sagte Johann nichts. Er saß vornübergebeugt auf dem Stuhl, den Kopf in beide Hände gestützt, die Ellbogen auf den Knien, zog gleichmäßig an seiner Pfeife und sah zu Boden auf die grauen, schwarz gepunkteten Fliesen. Während der vergangenen 3 Wochen hatte Gertrud immer wieder versucht, sich vernünftig mit ihm über die Ausrichtung der Hochzeit zu unterhalten. Ohne Erfolg. Er hatte so getan, als berühre es ihn alles gar nicht. Da der Termin jetzt immer näher rückte, wurde sie zusehends nervöser. Nicht nur, weil Johann sich um nichts kümmerte, sondern dass er auch befürchtete, dass er mit seinem eigenartigen Benehmen die Hochzeit belassen könnte. Die Kinder hatten sich ja daran gewöhnt, aber was sollten die Gäste denken? Ich habe 3 Kindern die Hochzeit ausgerichtet und werde bei Wilfried keine Ausnahme machen, sagte Gertrud jetzt bestimmt. Wenn du den Schlachter nicht benachrichtigen willst, mache ich das selbst. Dann tu mir aber wenigstens den Gefallen und benimm dich normal, oder willst du uns auch diese Feier verderben? Johann antwortete nicht, stand auf und wollte hinausgehen. Blitzschnell stellte sie sich vor die Tür und ließ sie nicht vorbei. Sie wusste selbst nicht, was in diesem Augenblick in ihr vorging. Jetzt, wo ihr gegenüberstand, die Pfeife verbissen im Mund, bewusst an ihr vorbeisehend. Eine unbändige, lange aufgespeicherte Wut stieg in ihr auf. Plötzlich packte sie ihn bei den Schultern. Ihre Nägel krallten sich fest in seinem Hemd, das sofort einriss, drangen schmerzhaft in sein Fleisch und dann schüttelte sie ihn durch, stieß ihren Mann mit einer verzweifelten Gewalt von sich und riss ihn so kräftig wieder nach vorn, dass sie gemeinsam mit ihm den Halt verlor und er mit der Stirn gegen die Türfüllung stieß. Die Pfeife fiel scheppernd auf die Fliesen. Sie konnte mühsam das Gleichgewicht halten, richtete sich sofort wieder auf und schrie: Machst du jetzt endlich den Mund auf? Oder wie lange soll das noch so weitergehen? Spreche ich vielleicht gegen die Winde? Sie bekam Angst vor ihrer eigenen schrillen Stimme, erschrak über ihren spontanen Ausbruch und sah in sein blass gewordenes, maskenhaft verzerrtes Gesicht, in seine vor Überraschung geweiteten grauen Augen. Sie gab die Tür frei und ließ ihn gehen. Gertrud hatte sich so erregt, dass ihr der kalte Schweiß ausbrach. Ihre Schläfen pochten heftig und vor ihren Augen tanzten Sterne. Sie musste sich auf einen Stuhl setzen, um nicht umzufallen. Ihre Hände verkrampften sich haltsuchend an der Lehne. So verharrte sie eine Weile, die Stirn gegen die wohltuend kalten Kacheln gepresst und war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. So, nun muss ich einen kleinen Sprung machen. Nun geht das abends im Schlafzimmer geht das weiter. Minutenlang lagen sie schweigend nebeneinander. Dann ertastete Johann eine Hand seiner Frau, drückte sie und sagte leise: Es tut mir leid. Sie schlang plötzlich den Arm um ihren Mann und sagte bewegt: Ich schäme mich ja so. Warum musstest du es auch so weit kommen lassen? Er antwortete nicht. Tut es noch weh? Fragte sie dann und streichelte über seine Stirn, auf der sie deutlich eine Schwellung fühlte. Er sagte nichts, lag mit geschlossenen Augen im Arm seiner Frau und nicht wie sonst allein an der Außenkante seines Bettes. Er hatte sogar auf sein Wohltuch gegen Zugluft verzichtet. Es war fast so wie früher, denn auch das Sexuelle schon lange bei ihnen eingeschlafen war. Aber eine bestimmte Erinnerung daran, eine Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit, war geblieben. Gertrud lag eine ganze Weile wach, wollte diese Minuten des Glücks, die sie so selten in ihrem Leben verspürt hatte, noch ein bisschen genießen und nicht mit Schlafen vergeuden. Sie lauschte auf die ruhigen Abendzüge ihres Mannes und dachte gerade, dass er wohl eingeschlafen war, als er doch noch zu sprechen anfing. Warum soll ich mir Gedanken über die Hochzeit machen? Ich höre doch nur alles von dir. Für Wilfried existiere ich genauso wenig wie für die anderen Kinder. Ich bin der alte Mann, der sich um das Land und um die Tiere kümmert. Gertrud musste lächeln. Du hast es wirklich geschafft, dass sie dich so sehen. Sie gehen sogar noch weiter. Du kümmerst dich nicht nur um die Tiere, du bist mit ihnen verheiratet. Johann holte tief Luft und erwiderte, mit irgendetwas muss ich mich ja beschäftigen. Die Kinder unterhalten sich ja nur mit dir. Jetzt bist du aber ungerecht, widersprach sie. Hast du mal darüber nachgedacht, woran das wohl liegt? Weil es einfacher für sie ist. Mutter mit ihrer gutmütigen Art hat für alles Verständnis und meist schon eine Lösung parat. Nein, weil ich keine Ausnahme mache. Hast du bei uns jemals das böse Wort von der Stiefmutter gehört? Ich versuche jeden von ihnen zu verstehen. Man muss sich natürlich darum bemühen. Und entschuldige bitte, das vermissen sie bei dir. Du hast nicht einmal den Versuch unternommen, mir diesen Platz streitig zu machen. In Wirklichkeit hast du dich selber isoliert. Und spielst du diese Rolle nicht gerne? Macht sie dir nicht sogar Spaß? Sei mal ehrlich, spielst du sie nicht schon seit unserer Hochzeit? Sie hatte sich ungewollt aufgeregt und presste ihre linke Hand aufs Herz, als könnte sie damals der Schlag geschlagen vermindern. Johann musste nachdenken und seine Frau war gespannt und sogar innerlich etwas belustigt, wie er darauf reagieren würde. Was weißt du schon von mir? Begann er ruhig. Man kann sich auch viel einbilden. Wir haben doch nach dem Krieg mit nichts wieder angefangen und andere auch, unterbrach sie. Andere haben aber auch vorher nichts gehabt. Wir hatten immerhin eine gut gehende Landwirtschaft. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Darauf, dass ich mit nichts wieder angefangen habe und wie ein Tier arbeiten musste. Konnte ich da viel Zeit für die Kinder haben? Konnte ich sie groß beeinflussen oder finanziell unterstützen? In Ostpreußen warst du auch von morgens früh bis abends spät im Gange, konterte sie unbeirrt. Trotzdem war es ein Unterschied. Vielleicht hätte ich dem einen oder anderen ein Studium ermöglichen können. Sind sie nicht alle gut eingeschlagen und haben sie nicht einen anständigen Beruf? Fragte sie. Beruf? Er lachte. Haben sie den nicht zwangsläufig angenommen, weil sie keine andere Wahl hatten? Der Einzige, der sich wahrscheinlich wohlfühlt, ist der Fritz in seinem Labor. Schäbige haben eine Zukunft. Und was ist mit Willi? Maschinenbauer hat er gelernt, ein ehrenwerter Beruf. Und jetzt kriecht er monatelang im Schiffsbau umher, weil seine Frau eine Vorliebe für Seeleute hat. Dann hätte er mal gleich Bergarbeiter werden sollen. Unter Tage kann es auch nicht schlimmer sein. Dann machte er eine Pause und sie fragte, ist das alles? Und die Mädchen brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Und jetzt stolz, unsere Majels haben es ja verstanden, sich an den Ernährer zu angeln. Du hast Wilfried vergessen, sagte sie bekümmert, oder hast du ihn nicht auf der Rechnung? Ich habe ihn nicht vergessen, antwortete er. Du brauchst dir doch nur seine Hände anzusehen. Ist Arbeitsmann etwa ein Beruf? Schiedkleier nennen sie ihn auf dem Bau. Schön, nicht? Es entstand eine bedrückende Pause. Dann erwiderte seine Frau kleinlaut, der Junge tut mir ja auch leid, dass er so schwer arbeiten muss. Aber die Kinder sind nun mal alle unterschiedlich begabt und mit Geld kann man da auch nichts dran ändern. Aber Arbeit schändet nicht. Hast du nicht selbst bis zur Rente so schwer arbeiten müssen? Das ist es ja gerade, was ich sagen will, rief er aus. Für mich war es bestimmt kein Zuckerlecken, immer die schweren Gehwegplatten zu bewegen und festzuklopfen und erstmal die Kantsteine. Und dann noch dieser ewige Straßendärm, dass man fast taub wurde und die Autoabgase, die man schlucken musste. Erinnerst du dich noch an die schöne klare Luft bei der Feldarbeit damals? Sie verstand ihn, antwortete aber nicht, weil sie es nicht in Worte fassen konnte. Er nahm das Gespräch wieder auf. Ich hatte Pläne damals. Und meine Kinder hätten vielleicht auch einiges davon verwirklichen können. Irgendeiner von ihnen hätte bestimmt den Bauernhof übernommen. Und was ist heute? Na, was ist heute? Fragte er lauter werden, um dann doch selbst zu antworten. Heute sind sie noch nicht einmal an diesem kleinen Stückchen Land interessiert. Das Obst müssen wir ihnen von den Bäumen pflücken, damit sie es überhaupt nehmen. Die Kartoffeln am liebsten noch nach Hause schleppen, damit sie sich keinen Bruch heben. Von allem anderen will ich ganz schweigen. Schließlich gehen sie am Tage ihrer Arbeit nach. Aber könnt ihr nicht am Wochenende mal jemand kommen, mir den Spaten aus der Hand nehmen und sagen, Papa, ich nehme dir das Land umgraben ab? Vielleicht sehen sie gar nicht, dass dir das inzwischen schwerfällt, weil du es die ganzen Jahre bearbeitet hast, entschuldigte Gertrud ihre Kinder. Das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe, triumphierte er. So hast du sie immer in Schutz genommen. Deswegen sind wir auch nicht klargekommen. Wenn du mir den Vorwurf machst, mich zu wenig um sie gekümmert zu haben, so hast du dich zu viel um sie bemüht. Siehst du, Gertrud lachte bitter, jetzt weiß ich endlich, was los ist. Jetzt ist der Groschen gefallen. Du bist eifersüchtig auf deine Kinder. Die ganzen Jahre über bist du eifersüchtig gewesen. Nenne es, wie du willst, entgegnete er abwirrend. Auf jeden Fall hast du mich dabei mehr und mehr vergessen. Sie schwiegen einen Moment. Gertrud versuchte wieder, ihr Herzklopfen zu beschwichtigen, stellte aber an seinen keuchenden Atemzügen fest, dass ihn der Streit ebenso aufgeregt hatte. Sie überlegte krampfhaft, ob das nun eine Erklärung für sein Verhalten sein konnte, und kam zu dem Schluss, dass man auf kleine Kinder noch nicht eifersüchtig sein kann, denn bei ihm begann es vor 30 Jahren. Doch ganz schuldlos fühlte er sich wohl auch nicht, denn er begann, wesentlich leiser als vorher, »Heute bist du endlich einmal über dich hinausgewachsen.« Er machte bewusst eine Pause. »Ich bin dir nicht böse wegen der Beule, im Gegenteil.«